Ihr Lieben, ich freue mich, dass wir heute Abend noch zusammenkommen können und dass wir gemeinsam in Gottes Wort studieren können. Nun, unser Thema heute Abend ist unsere Zeit und der Verlust der Wahrheit. Das ist, glaube ich, etwas, was wir alle gerade erleben. Und umso dankbarer bin ich dafür, dass wir in diesem Abend zusammenkommen und gemeinsam in Gottes Wort studieren, denn sein Wort ist Wahrheit. Bevor wir gemeinsam in die Bibeltexte hineingucken, würde ich euch einladen, dass wir uns noch einmal erheben zu einem kurzen Gebet, ja? Unser lieber himmlischer Vater, wir möchten dir von Herzen dafür danken, dass wir jetzt an diesem Abend noch einmal zusammenkommen dürfen, noch einmal gemeinsam in dein Wort studieren können. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du deine Verheißung hier und jetzt wahrmachst, dass wo wir als dein Volk zusammenkommen, dass du mitten unter uns bist, dass dein Heiliger Geist diesen Raum und jedes Herz erfüllt, dir zur Ehre. Und wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Nun, es ist gut, dass wir uns an diesem Abend versammeln, denn selbst die Bibel ermahnt uns, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Dass wir die eigenen Versammlungen nicht verlassen, dass wir zusammenkommen, gemeinsam studieren, uns ermutigen und uns gegenseitig aufbauen. Und wisst ihr, genauso geht mir das auf solchen Veranstaltungen wie ASI Deutschland, nächste Woche ASI Schweiz. Man kommt zusammen mit so vielen lieben, netten Geschwistern, Menschen, mit denen man die Ewigkeit verbringen wird, und man hat hier schon auf Erden so einen Hauch vom Himmel. Und ich liebe es, diese Zeit zusammen zu haben und eines Tages zu wissen, ich werde euch alle wiedersehen. Eines Tages werden wir über die goldenen Straßen von Jerusalem laufen. Und wisst ihr, diese Versammlungen, die sind nicht nur einfach schön, weil es schön ist, dass wir uns sehen, sondern sie haben auch noch was ganz Besonderes, was sie mit uns machen. Ihr erinnert euch ja, und da möchte ich heute Abend ansetzen, ich möchte weit in die Vergangenheit zurückgehen, an den Thron Gottes. Dort damals, und ich will die ganze Geschichte nicht erzählen, wir kennen sie, dort stand ja auch der Luzifer unter anderem. In ihm kam ja diese Rebellion auf, also die Sünde im Herzen. Er wollte sich erhöhen über die anderen, er wollte was Besseres sein als die Mitengel. Und er spielte mit diesem Gedanken der Sünde in seinem Herzen und überlegte, ob es nicht besser wäre, wenn die Engel anfangen, ihn selbst anzubeten, anstatt den Schöpfer, dass sie das Geschöpf anbeten. Und damit trug er sich so in Gedanken. Und das sind so Gedanken der Sünde, die in ihm aufkamen. Und jetzt gab es eigentlich ein Heilmittel. Schauen wir, was damals war. Die Engel erkannten die Vormachtstellung von Christus mit Freuden an. Sie fielen in Anbetung vor ihm nieder und brachten ihm ihre Liebe und Verehrung zum Ausdruck. Luzifer beugte sich mit ihnen, doch in ihm tobte ein fremdartiger, heftiger Konflikt. Wahrheit, Gerechtigkeit und Treue kämpften gegen Neid und Eifersucht. Der Einfluss der heiligen Engel schien Luzifer eine Zeit lang auf ihre Seite zu ziehen. Als Loblieder in melodischen Klängen aus Tausenden von frohen Stimmen zu Gott emporstiegen, schien der Geist des Bösen von ihm gewichen zu sein. Eine unaussprechliche Liebe durchflutete sein ganzes Wesen. Und im Einklang mit dem sündlosen Anbetern neigte sich sein Herz in Liebe dem Vater und dem Sohn zu. Da war die Sünde im Herzen und er spielte damit und er dachte darüber nach. Ist es vielleicht recht, dass ich angebetet werde? Gebührt mir nicht mehr Achtung als meinem Nebenengel hier? Und er spielte damit in seinem Herzen. Aber als sie als Versammlung zusammenkamen und als sie gemeinsam Gott lobten und Loblieder sangen, da wich das Böse aus seinem Herzen raus. Ist das nicht bei uns genauso? Wenn wir so zusammenkommen in der Gemeinschaft, wenn wir so wunderschöne Musik hier hören, wenn wir gemeinsam Gott loben und preisen, dass unser Charakter dadurch geprägt und verändert wird. Wir bewundern die Herrlichkeit Gottes und seine Größe. Wir fühlen uns zu ihm hingezogen. Die Liebe im Herzen blüht auf. Das war beim Luzifer auch so. Leider, leider, leider hat er sich immer mehr aus den Versammlungen zurückgezogen und ist diesen Gedanken nachgegangen in seinem Herzen. Mir zur Ehre. Ich im Mittelpunkt. Und wir wissen, dass dann, nach Offenbarung 12, dieser Krieg im Himmel begann, als plötzlich offen wurde, offene Sünde dann in die himmlische Gemeinde hineinkam und dann dieser Kampf im Himmel zwischen Jesus und Luzifer entbrannte. Luzifer wollte das sein, was Gott ist. Er wollte auf den Thron von Jesus. Und nun ging es einher und wir wissen auch, dass der Teufel diesen Kampf verloren hat. Er und seine Nachfolger kämpften gegen Jesus und seine Nachfolger im Himmel. Und die Bibel beschreibt ihn als einen Lügner und den Vater derselben. Er kämpfte mit Lüge im Himmel. Er war ein falscher Prophet. So die Bibel. Als dieser kam er dann irgendwann auch auf die Erde, als die Menschen gemacht waren. Und wir kennen die Geschichte, wir wissen, was passiert ist. Er, in der Gestalt einer Schlange, näherte er sich Adam und Eva und fing mit Eva an zu reden, Zweifel zu sehen. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Wisst ihr, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr auf keinen Fall sterben, keineswegs. Ganz im Gegenteil, ihr werdet das sein, was Gott ist. Das, was er in seinem Herzen hatte. Und er gibt diese Sünde weiter und er trieb die Menschen in den Tod. Er wusste das ganz genau. Wenn er sie vom Schöpfer, vom Leben wegzieht, bedeutet das den Untergang der Menschen. Und das hat er gewusst. Man hat die Menschen angelogen von Anfang an. Und deswegen sagt Christus, er ist nicht nur ein Lügner und der Vater derselben, sondern er war ein Menschenmörder von Anfang an. Die ersten Menschen wollte er sofort umbringen. Die große Auseinandersetzung zwischen dem Fürsten des Lebens und dem Fürsten der Finsternis ist weitergegangen und mit jeder nachfolgenden Generation heftiger geworden. Der Kampf zwischen richtig und falsch, Wahrheit und Irrtum, zwischen dem Reich des Lichts und dem Reich der Finsternis ist tatsächlich unerbittlich ausgetragen worden. Die Wahrheit hat gegen den Irrtum gekämpft und der Irrtum gegen die Wahrheit. Dieser Konflikt besteht schon seit Jahrtausenden. Worum geht dieser Konflikt? Es geht um Wahrheit und Irrtum. Es geht um Lüge und um Wahrheit. Darum wird gekämpft. Und dieser Konflikt schreitet voran, je weiter die Zeit geht. Ganz ehrlich, wie viele von euch glauben, dass wir vorm Ende der Zeit stehen? Oder? Wer immer diese Uhr gestellt hat, danke. Es ist 5:12. Wir sehen die Zeichen der Wiederkunft Christi schon am Horizont dämmern. Heute wird Wahrheit gegen Lüge massiv ausgespielt. Nun, damit die Menschen sich irgendwie noch halten konnten auf diesem Planeten und nicht direkt unter die Räder des Teufels kamen, hatte Gott Anordnung gegeben. Und er hatte ein Volk berufen. Sie sollten die Wahrheit den anderen vorleben. Sie sollten der Welt zeigen, dass Gott Liebe ist und nicht böse. Die Lügen, die der Teufel über ihn verbreitet hatten, sollten aufgedeckt werden. Und so fingen die Menschen an, sich zu organisieren. Das mussten sie auch tun. Gott hatte den Menschen gesagt, breitet euch aus auf der ganzen Erde. Und nach der Sintflut, was macht Nimrod? Zieht die Völker zusammen. Ein Monopol, alles zusammen. Es ist viel leichter, fremd zu kontrollieren. Gottes Idee war es, übrigens auch heute bei unseren Ministries, die wir ja hier so viele Vertreter der Ministries haben, wir sollen uns ausbreiten, wir sollen uns über die ganze Erde verstreuen und dort unseren Einfluss zeigen. Denn wisst ihr, der Teufel, der kann hier sein, der kann da sein und der kann dort sein, aber er ist nicht allgegenwärtig, der Heilige Geist schon. Er führt seine Ministries heute. Aber diese Organisation ist wichtig. Und so war schon Mose, der damals, als er Israel führte, an diese Herausforderung herantrat. Und eines Tages kam Jethro zu ihm, sein Schwiegervater. Und er sagte zu ihm, gab ihm diesen Rat, sieh dich unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten. Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn Feind sind. Die setze über sie als Oberste über 1000, über 100, über 50 und über 10. Damit sie dem Volk alle Zeit Recht sprechen. Hier wurde die Gemeinde organisiert. Und welche Menschen sollten in verantwortungsvolle Positionen gesetzt werden? Wie nennt Jethro sie? Er sagt, es sind Männer der Wahrheit. Denn es ging ja in diesem großen Kampf um Lüge und um Wahrheit. Wem folge ich? Dem, der die Wahrheit ist? Oder folge ich dem, der Vater der Lüge ist? Darum geht es ja in dem ganzen Konflikt, schon im Himmel und auch hier auf Erden. Und Jethro sagt, suche Männer der Wahrheit, die das Volk führen. Es waren gute Männer. Das gleiche Schlachtfeld, das es damals gab, das gibt es heute auch. Und damals nach der Zeit von Mose, ungefähr 500 Jahre später, da sagte der sterbende König David zu seinem Sohn Salomo diese Worte: Befolge die Anordnung des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst, seine Satzung, seine Gebote, seine Rechte und seine Zeugnisse hältst, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, damit du gelingen hast in allem, was du tust und wohin du dich wendest. Das war Davids weiser Rat an Salomo. Wandle in den Ordnungen, in den Satzungen des Herrn, damit du gelingen hast bei allem, was du tust. Damit der Herr sein Wort bestätigt, das er über mich geredet hat, indem er sagte: Wenn deine Söhne auf ihrem Wege achten, dass sie in Wahrheit vor mir wandeln, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele, so soll es dir niemals, sprach er, an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels. Der Thron Israels, das war ja sozusagen das Nachfolgereich von Mose. Mose hat das Volk dahin geführt und der Thron Israels sollte dort gefestigt werden, unter David und auch unter seinen Nachfolgern. Und das heißt, es wird dir nie an einem Mann auf dem Thron fehlen, wenn du in Wahrheit vor mir wandelst. Das Reich wird nicht untergehen, wenn du in Wahrheit vor mir stehst. Das Nachfolgereich davon, das sind wir heute. Und für uns gilt das Gleiche. Wir müssen Männer und Frauen der Wahrheit sein. Wir sind doch Kinder des Lichts und nicht der Finsternis. Wir sind doch Christi-Kinder. Wir gehören doch nicht mehr zum Teufel. Und auch heute sollen wir die Wahrheit in die Welt bringen. Der Teufel hatte gesagt: Ich führe euch in die Freiheit, wenn ihr mir folgt. Was wollt ihr euch dem Gesetze Gottes unterstellen? Das Gesetz Gottes knechtet euch. Aber wenn ihr mir folgt, könnt ihr alles tun, was ihr wollt. Ihr lebt in Freiheit. Und als Jesus mal mit den Juden sprach, da antwortete er ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Ist der Teufel, der wirbt für Freiheit, aber die kann er gar nicht geben. Er kann uns in den Ungehorsam Gott gegenüber führen, aber dann werden wir plötzlich Knechte der Sünde. Und ganz ehrlich, wessen Knecht willst du sein? Ein Knecht Gottes oder ein Knecht der Sünde? Ist deutlich, oder? Ein Knecht Gottes, der dir das ewige Leben verheißt, Frieden, Freude und Glück in alle Ewigkeit, oder ein Knecht der Sünde, die dein Leben hier auf Erden schon kaputt macht und das ewige Leben versperrt. Diese Wahl haben wir doch. Wir können entweder in Ewigkeit glücklich sein oder wir können unser Leben aufgeben. Was anderes hat auch der Teufel nicht zu bieten. Das sind die beiden Entscheidungen, Kind Gottes oder Kind des Teufels. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei von der Knechtschaft der Sünde, frei von den Lügen des Teufels. Die Wahrheit wird euch frei machen. Nebenbei, wer ist die Wahrheit? Jesus selbst. Ich werde euch befreien, ich werde zu eurer Rettung kommen. Wenn ihr meinem Wort vertraut, wenn ihr die Wahrheit annehmt im Herzen, dann werde ich euch retten. Ihr werdet meine Kinder und der Teufel kann euch nichts mehr tun. Er kann euch das irdische Leben nehmen, aber er kann euch nicht aus der Hand Gottes reißen. So oft hat der Teufel versucht, gegen Christus zu kämpfen. Wie oft hat er gewonnen? Nie. Der Teufel hat noch nie gegen Christus gewonnen. Und auch in deinem Leben wird der Teufel gegen Christus nicht gewinnen. Wenn Christus in deinem Herzen ist und bleibt, dann wirst du das ewige Leben eines Tages erlangen und der Teufel kann dagegen nichts tun. Die Wahrheit wird dich frei machen. Frei von der Knechtschaft der Sünde. Frei vom Tod. Du wirst ein neuer Mensch sein und dein ewiges Leben wird hier auf Erden beginnen. Und das hat Jesus damals den Menschen gepredigt. Er ging umher und hat den Menschen die Wahrheit über Gott erzählt. Er hat ihnen auch die Wahrheit über den Teufel erzählt. Alles, was Jesus sagte, war pure und reine Wahrheit. Er konnte auch nicht anders, er selbst war die Wahrheit. Nun, weil Jesus die Wahrheit mit solcher Bestimmtheit lehrte, lehnten ihn die jüdischen Führer ab. Es war die Wahrheit, die diese selbstgerechten Männer so wütend machte. Die Wahrheit entlarvte ihre Denkfehler und verurteilte ihre Lehren und Handeln, was ihnen nicht willkommen war. Lieber verschlossen sie ihre Augen vor der Wahrheit, als sich selbst zu demütigen und ihren Irrtum zuzugeben. Sie liebten die Wahrheit nicht und hatten kein Verlangen nach ihr, obwohl es die Wahrheit war. Sie wussten, dass das falsch war und folgten ihm trotzdem. Sie folgten einer Lüge. Sie wussten das nicht richtig. Wie war das mit dem Teufel? Was sagt Hesekiel über den Teufel? Hesekiel 28. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Du wusstest, dass der Weg falsch war, den du gehst. Aber um dein Gesicht nicht zu verlieren, hast du deine Weisheit verdorben. Das passiert uns heute auch manchmal. Der Teufel wickelt uns in Lügen ein. Wir gehen einen Weg und wir wissen, dass der falsch ist. Und wir wissen eigentlich ja, Christus ist die Wahrheit. Christus müssen wir folgen und wir gehen diesen Weg weiter, um unser Gesicht nicht zu verlieren, weil wir eine falsche Scheu, einen falschen Charme haben vor irgendwelchen Menschen, die das ewige Leben vielleicht abgelehnt haben, um unser Gesicht nicht zu verlieren. Die Juden damals, die Wahrheit stand ihnen vor Augen und sie haben sie abgelehnt. Ihre Werke bezeugten ihre Beziehung zu dem, der ein Lügner und Mörder war. Ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater, erklärte Jesus. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Ich aber sage die Wahrheit und gerade das ist der Grund, weshalb ihr mir nicht glaubt. Ihr wollt die Wahrheit gar nicht hören, ihr wollt sie gar nicht glauben, sagte er. Was ist mit euch los? Ich bringe euch das Leben auf einem Silbertablett. Ich gehe sogar in den Tod, damit ihr leben könnt. Was soll ich noch mehr tun? Ihr seht die Wahrheit und ihr wollt sie nicht. Wisst ihr, es ging immer um Wahrheit. Das war der ganze Krieg, der ganze Konflikt. Satan hat mit Lügen um sich geworfen, unter den Engeln und heute unter den Menschen. Es gibt schon irgendwie einen Weg zum ewigen Leben ohne Jesus. Gibt's den? Noch nie gab es so einen Weg für irgendeinen Menschen. Jesus Christus ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Sie glaubten Jesus nicht, weil er die Wahrheit sprach. Und wisst ihr, so gibt es auch heute zwei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die den Heiligen Geist in ihrem Herzen wirken lassen und sie erkennen die Wahrheit, wenn sie sie hören. Und es gibt die Menschen, die den Heiligen Geist nicht in ihrem Herzen wirken lassen und wenn sie die Wahrheit hören, lehnen sie sie ab. Obwohl sie vielleicht sogar wissen, dass es die Wahrheit war. Ihr werdet beiden Arten von Menschen in dieser Welt begegnen. Christus auch. Er ist täglich mit diesen Menschen zusammengekommen. Einige haben es angenommen, einige haben es abgelehnt. Und das Gleiche passiert mit uns heute auch. Wie viele von euch, und gehen von Haus zu Haus, gehen auf die Märkte, verteilen Bücher, sprechen mit Menschen. Es sind so viele und wir kommen genau zu diesen Gruppen von Menschen. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Pilatus sieht Jesus von Angesicht zu Angesicht. Er sieht, an dem ist nichts Böses. Er hört ihm zu, als Jesus sagt, ich bin gekommen, um ein Zeugnis über die Wahrheit zu geben. Er sagt Pilatus, was ist Wahrheit? Ist das nicht heute auch so? Wir sagen den Menschen die Wahrheit, manchmal, was ist Wahrheit? Woher willst du die Wahrheit wissen? Heute hat jeder seine eigene Wahrheit. Habt ihr heute Morgen die Predigt von Eugen Hartwig gehört? Wenn nicht, schaut sie euch an. Was ist Wahrheit? Pilatus sah sie vor Augen. Er hätte sie ergreifen können. Die Wahrheit war zum Greifen nah. Wisst ihr, als Christus vor Pilatus stand, da hat er Pilatus erklärt, wer er ist. Ich bin ein König. Als er zu Herodes gebracht wurde, was hat Jesus gesagt? Kein Wort. Warum hat er zu Herodes nicht gesprochen, zu Pilatus aber schon? Pilatus hätte noch gerettet werden können. Christus hat ihm die Hand ausgestreckt. Ich bin ein König. Ich bin der, von dem sie reden. Herodes hatte das ganze Evangelium von Johannes dem Täufer schon gehört und sein Herz verstockt. Christus kommt zu ihm und er sagt kein Wort, denn er hat sein Herz schon verschlossen. Der Heilige Geist hat sich zurückgezogen. Sein Herz war nur noch ein Stein. Da war nichts mehr zu machen mit Herodes. Einige Zeit später starb er von Würmern zerfressen. Aber Pilatus hatte noch die Chance, umzukehren. Und er hat die Wahrheit gesehen und er hat sein Herz verstockt. Kurze Zeit darauf hat er den, der die Wahrheit war, kreuzigen lassen. Christus starb da am Kreuz und die Menschen sahen diese Liebe in ihm, die von Anfang an da gewesen ist, die bis in seinem Tod immer noch aus ihm leuchtete. Er war der gleiche liebende Gott, der er schon immer war, von Anfang an. Und selbst der Hauptmann unterm Kreuz musste es bekennen. Dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Die Wahrheit konnte nicht verborgen sein. Jesus Christus lebte die Wahrheit, er war die Wahrheit, er sprach die Wahrheit. Und wenn es noch so viel Hass gegen ihn gab, er hat nicht aufgehört, die Wahrheit zu sagen, in Liebe. Das Resultat war, überall wurden Menschenherzen bekehrt. Denn die, die den Heiligen Geist an sich wirken lassen, die verstehen auch, dass es Jesus ist, die hören seine Stimme. Wer das aber nicht tut, der hört die Stimme nicht. Danach legten sie Jesus an ein Grab, dort starb er, oder dort ist er später auferstanden. Also er war gestorben. Und aus diesem Grab, als er dort lag, die Jünger hatten ihn reingelegt, hatten den Stein zugerollt, vorgerollt, und dann haben sie Wachen davor positioniert. Gesagt, dass niemand hier irgendetwas ändert und es wurde versiegelt, das Grab. Niemand durfte daran. Und dann ist Jesus auferstanden. Der Stein war weggerollt, Jesus ist seinen Jüngern erschienen und noch vielen anderen Menschen. Und es war ganz deutlich, der Mann ist wieder auferstanden. Was machte man jetzt? Die Zeugen der Auferstehung waren ja nicht nur die Jünger. Da waren ja auch noch die Soldaten, die das gesehen haben. Die wussten ja, da sind Engel aufgetaucht und dann war plötzlich der Jesus weg. Und so machten sie sich jetzt auf den Weg und ging zu den obersten Priestern. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten und machten, und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Also die Soldaten wussten, was passiert ist. Die Priester wussten jetzt auch, was passiert ist. Und die Priester sagten, was machen wir denn jetzt? Nehmt Geld und sagt, der wurde gestohlen. Die wussten genau, dass das eine Lüge war. Und sie haben jetzt Geld gegeben, gesagt, sagt, er wurde gestohlen. Und wenn dies vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Die Soldaten nahmen das Geld und ein falsches Zeugnis, eine Lüge. Und das nahmen sie nun und verbreiteten dieses falsches Zeugnis überall in der Welt. Diese Lüge wurde nun verbreitet. Und was sie davon hatten? Sie hatten Geld. Die Soldaten am Grab wurden bestochen. Und jetzt versichern die Priester den Soldaten, solltet ihr Schwierigkeiten mit eurem Befehlshaber bekommen, wir kümmern uns irgendwie darum, dass ihr Immunität habt. Ihr werdet nicht angeklagt. Wir machen das irgendwie, deichseln wir das, dass ihr da drum rumkommt. Ist was heute auch noch in der Welt? Dass da Leute bestochen werden, Leute Geld bekommen und das heißt, ihr seid immun, aber verbreitet die Lüge? Jede Menge, oder? Haben wir vor gar nicht so langer Zeit alles erlebt. Wisst ihr, was Jesus gemacht hat in der gleichen Zeit? Er trifft seine Jünger und sagt ihnen, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wisst ihr, was Jesus mit seinen Jüngern macht? Er sagt, nehmt die Wahrheit und verbreitet das überall. und empfangt Geld. Ach nee, Christus sagt, empfangt Heiligen Geist. Nehmt Heiligen Geist und gebt dieses Zeugnis in die ganze Welt. Die einen bekommen den ungerechten Mammon, um die Lüge zu verbreiten. Die anderen bekommen den Heiligen Geist, die Kraft, die von Gott da kommt. Sie werden vom Heiligen Geist gestärkt. Er wirkt fortan in ihnen. Und sie verbreiten jetzt die Wahrheit. Und jetzt gingen diese beiden Gerüchte umher. Die Soldaten wussten genau, was Wahrheit ist. Die Priester wussten es auch. Als sich nun die Nachricht von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf verbreitete, fürchteten die Juden für ihr Leben und verbargen ihren Hass, den sie gegen die Jünger hegten. Sie wollten nur ihren lügenhaften Bericht verbreiten. Und diejenigen, welche wünschten, dass diese Lüge Wahrheit sei, nahmen sie auch an. Pilatus zitterte, als er die Kunde von der Auferstehung Jesu vernahm. Er konnte das Zeugnis nicht bezweifeln. Und von jener Stunde an gab es für ihn keinen Frieden mehr. Um weltlicher Ehre willen und aus Furcht, seine Autorität und sein Leben einbüßen zu müssen, hatte er Jesum zum Tode verurteilt. Jetzt war er völlig überzeugt, dass derjenige, an dessen Blut er schuldig war, nicht nur ein unschuldiger Mensch, sondern der Sohn Gottes sei. Bis zu seinem Ende führte er ein elendes Leben. Verzweiflung und Gewissensbisse bedrängten jegliche Hoffnung und jeden Frieden. Er wollte sich nicht trösten lassen und nahm ein trauriges Ende. Er stand der Wahrheit doch gegenüber. Er hat mit ihm gesprochen. Was hat Jesus ihm für eine Liebe gezeigt? Er wollte ihn sogar als sein Jünger aufnehmen. Aber aus Furcht und um weltlicher Ehren willen hat er sich zurückgezogen. Was ist schon Wahrheit? Der eine sagt so, der andere so. Er wusste genau, was er tat. Ganz ehrlich, stehen wir nicht auch in Gefahr, um weltlicher Ehren willen oder aus Furcht unseren Glauben nicht zu bekennen, unseren Glauben zu verleugnen in der Welt, uns von Jesus zu distanzieren, zu wissen, ja, er ist die Wahrheit, aber wenn ich das jetzt sage, wer weiß, was das für Auswirkungen auf mein Leben hat? Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Bist du bereit, dein Leben für ihn zu geben? Der arme Pilatus, er wusste, was er getan hat. Er hat keinen Frieden mehr gefunden. Aber die Apostel, die brachten jetzt die Wahrheit unter die Völker. Und die Bibel sagt, das Wort aber breitete sich aus und mehrte sich. Die Apostel und dann die Nachfolger und deren Nachfolger haben jetzt das Wort überall verbreitet. Immer mehr Menschen wurden gerettet. Das bedeutete für viele Menschen, nicht nur ihren Lebensstil aufzugeben, sondern manchmal sogar ihr irdisches Leben. Sie wurden umgebracht, dafür, dass sie Christus folgten. Aber sie hatten das ewige Leben gewonnen. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Immer mehr Menschen kamen. Das Wort breitete sich immer weiter aus. Es war das Wort der Wahrheit. Und wo immer dieses Wort der Wahrheit auf ein Herz traf, das für die Wahrheit offen war, das für das Wirken des Heiligen Geistes geöffnet war, wurde diese Wahrheit auch angenommen. Und wenn es das Leben gekostet hat. Was die Jünger damals taten, war das gleiche Werk, das ihr heute tut. Ich glaube, ich kann sagen, dass ich die meisten von euch kenne. Und ich weiß, mit welchem Eifer viele von euch im Werk stehen. Wir arbeiten doch alle im gleichen Weinberg. Wir tun doch die gleiche Arbeit an verschiedenen Positionen. Wie viele von uns haben auf Märkten gestanden und mit Menschen gesprochen und Bücher verteilt, von Haus zu Haus? Wie viele von uns haben hier gepredigt, da mit Freunden geredet, hier mit Verwandten gesprochen? Wie viele von uns sind über ihren Schatten gesprungen, nur um der Wahrheit Zeugnis zu geben? Wisst ihr, als das damals geschah und die Welt mit der Wahrheit erleuchtet wurde, was muss sich Johannes, der Jünger, gefreut haben, als plötzlich Saulus von Tarsus in das Werk eingestiegen ist? Als der, der die Christen verfolgt hat und umgebracht hat, plötzlich die Wahrheit in sein Herz lässt. Von Christus ein neues Leben bekommt, ein neuer Mensch wird und der früher Hass und Mord gepredigt hat, plötzlich Liebe und Frieden den Menschen bringt. In Christus fanden sie ihren Frieden. Und Johannes, als der das gehört hat, der Jesus so lieb hatte, wie er schreibt in seinem Evangelium, was musste er sich gefreut haben, dass die Wahrheit jetzt so verbreitet wird in der Welt. Er schreibt: Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Sie haben die Wahrheit erkannt und sie sind der Wahrheit gefolgt. Sie haben nicht die Lügen der Welt angenommen, um sich irgendwie ein schöneres Leben zu erschummeln für ein paar Jahre. Sie haben die Wahrheit erkannt und koste es, was es wolle, sind der Wahrheit gefolgt. Sie haben sich nicht abbringen lassen. Wusstet ihr übrigens, dass Johannes, der die Wahrheit gepredigt hat, dass der mal ein Redeverbot bekam? Das war ein Prediger der Wahrheit, einer, der mit Jesus zusammen unterwegs war. Ein Jünger, der am Anfang ein Donnersohn war, umso mehr Zeit er mit Christus verbracht hat, plötzlich der Jünger der Liebe war. Aber vielleicht hat er zu viel Wahrheit gesprochen. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet. Und damit nicht genug. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Diotrephes, er wollte in der Gemeinde ein ganz Großer sein. Er wollte höher sein als die anderen. Er wollte was zu sagen haben in der Gemeinde. Aber Johannes sollte nicht aufgenommen werden, auch nicht die Brüder, die treu waren. Nein, im Gegenteil, er hat sogar die verurteilt, die sie eingeladen haben, die sie aufnehmen wollten. Und sie sollten sie hinausstoßen. Dafür hat er sich eingesetzt. Wisst ihr, Johannes hat so viel Leid in seinem Leben gesehen. Er hat so viel Ablehnung erfahren, aber in seinem Herzen war Friede. Denn er kannte die Wahrheit und er hat sein Leben der Wahrheit gegeben. Er wusste, Christus ist bei ihm. Und dann ganz am Ende seines Lebens, als sie ihn dann verbannt haben auf Patmos und als er da gefangen saß und die Wellen beobachtet hat, als er da am Strand saß, plötzlich hat er diese Offenbarung, die auch für uns heute noch so wichtig ist. Der betagte Apostel durfte in der Verbannung einen Blick über zukünftige Jahrhunderte werfen. Geistliche Finsternis und Aberglauben dominierten die Menschen. Er sah unzählige, ja Massen, die aufgrund ihrer Liebe zur Wahrheit den Märtyrertod erlitten. Er wusste, dass Christus seinen ersten Zeugen beigestanden hatte. Und er sah, dass er genauso wenig seine treuen Nachfolger in den Jahrhunderten der Verfolgung verlassen würde, die die Gläubigen bis zum Ende der Zeiten noch durchmachen mussten. Was Johannes erlebt hat, das werden wir bis zum Ende der Zeiten immer noch sehen. Die Verfolgung, der Hass gegen die Jünger. Die Ablehnung der Wahrheit. Wir werden kein Zeitalter sehen, wo wir die Menschen alle ansprechen und jeder die Wahrheit annimmt. Wir werden immer auf Menschen treffen, die skeptisch sind, die sagen, wollen wir nichts von hören, geh weg. Die uns vielleicht umbringen wollen sogar. Und Johannes übersah diese ganzen Jahrhunderte, die da kommen in der Verfolgung. Und ich kann mir vorstellen, was Johannes alles gesehen hat. Es fing ja schon an zu seiner Lebzeit. Da hatten sie Petrus zum Beispiel gekreuzigt, verkehrt herum. Paulus hat sein Leben verloren. Sein Bruder Jakobus war sogar der Erste, den sie umgebracht haben. Und was hat Johannes alles an Leid gesehen? Stell dir vor, alle Geschwister, mit denen du zusammenarbeitest, werden gefangen genommen, umgebracht und du stehst am Ende alleine da, auf einer Verbannungsinsel, auf Patmos. Und da zeigt dir Gott die Zukunft und du überblickst die Jahrhunderte und siehst, wie alle Nachfolger Jesu unter diese Räder kommen, verfolgt werden. Und er blickt bis zum Ende der Zeit durch, aber er wusste, Christus wird den Kampf gewinnen. Das wird so viel Leben kosten, das wird so viel Blut kosten. So viele Menschen werden verfolgt, aber sie sind bereit, ihr Leben hier auf Erden aufzugeben, um das Himmlische zu erlangen. Und er überblickte die Epochen, auch das finstere Mittelalter, die päpstliche Vorherrschaft. Ich sah, dass Luther feurig, eifrig und furchtlos war und den Mut hatte, die Sünden zu tadeln und die Wahrheit zu verteidigen. Er kümmerte sich nicht um gottlose Menschen oder Teufel, denn er wusste, dass einer mit ihm war, der mächtiger war als sie alle. Luther besaß Eifer, Mut und Kühnheit und war zuweilen in Gefahr, in Extreme zu verfallen. Luther hat gekämpft, wir würden sagen, er hat gekämpft wie ein Löwe. So war Martin Luther. Für die Wahrheit ist er eingestanden. Daniel White schreibt hier, er hat so gekämpft, dass er zuweilen in Gefahr war, in Extreme zu verfallen. Aber Gott erweckte Melanchthon, der im Charakter genau das Gegenteil war, um Luther zu helfen. das Werk der Reformation zu vollbringen. Melanchthon war schüchtern, furchtsam, vorsichtig und besaß große Geduld. Er war ein Geliebter Gottes. Seine Schriftkenntnis war groß und sein Urteil und seine Weisheit bestechend. Seine Liebe für die Sache Gottes war der Luthers gleich. Der Herr verband die Herzen dieser Männer miteinander. Sie waren unzertrennliche Freunde. Wisst ihr, als Gemeinde müssen wir zusammenstehen. Jeder von uns hat irgendwie Talente von Gott bekommen und jeder kämpft auf seinem Platz. Wir sind nicht alle am gleichen Platz, wir sind im gleichen Weinberg. Aber wisst ihr, wir sollen die Mauern Jerusalems wieder aufbauen wie damals Nehemia. Und der eine, der baut die Tore, damit die Menschen reinkommen. Der andere, der baut die Mauern, damit die Leere wieder aufgebaut wird, um uns von der Welt abzugrenzen. Jeder baut so sein Stück im größten Kampf. Aber wir alle kämpfen zusammen. Alle, die wir hier sitzen. Wir sind alle Mitarbeiter im Weinberg Gottes. Und manchmal ist es gut, wenn du, der du vielleicht ein Luther bist, einen Melanchthon an die Seite bekommst. Die Gemeinde wirkt da regulierend auf uns. Wir helfen einander, damit wir nicht von jedem Wind der Leere hin und her getrieben werden oder in Extreme verfallen. Denkt an das, was Eugen Hartwig heute Morgen gesagt hat, dieses Pendeln. Von da nach da. Das versucht der Teufel mit uns genauso zu machen wie mit der Politik in der Welt. Nun, einer von uns hat viel Mut, der andere hat viel Weisheit. Der andere hat die Liebe im Herzen und die Offenheit, um Menschen zu begegnen. Und wisst ihr, niemand von uns, niemand, der hier ist, versteht alle Tiefen der Bibel. Niemand von uns kann von sich sagen, ich habe alles verstanden, was da drin steht. Manchmal stoßen wir an Stellen, die sind so schwer, dass wir sie nicht begreifen wollen. Und wir grübeln danach und bis zu deinem Lebensende wirst du sie auch nicht verstanden haben. Du grübelst darüber, wie geht man damit um? Wenn dann der Teufel kommt und sagt, hat Gott nicht so gemeint. Sollte er das gesagt haben? Nein, das kann man ganz anders sehen. Und jetzt stehst du im Zweifel. Stimmt das oder stimmt das nicht? Wisst ihr, was Martin Luther gemacht hat in so einer Situation? Er sagt, es ist nichts Helleres, denn die Sonne. Das ist die Schrift. Ist aber eine Wolke davor getreten, so ist doch nichts anderes dahinter, denn dieselbe helle Sonne. Ist ein dunkler Spruch in der Schrift, so zweifelt nur nicht, es ist gewisslich dieselbe Wahrheit dahinter, die am anderen Ort klar ist. Und wer das Dunkle nicht verstehen kann, der bleibt bei dem Lichten. Da sind manchmal Dinge, die kann ich nicht verstehen. Aber die wichtigen Lehren sind so einfach geschrieben. Soll ich jetzt, weil ich irgendetwas, was so ein bisschen verschleiert ist, was ich noch nicht ganz greifen kann, weil das vielleicht das oder das sein könnte, eine klare, deutliche Lehre Gottes verwerfen? Nein. Die Bibel widerspricht sich nicht. Dieses Wort ist Wahrheit. Die deutlichen Lehren, die halten wir hoch. Da, wo wir noch Fragen haben, da ist es okay. Betet. Studiert miteinander. Aber verwerft bloß nicht die klaren Worte Gottes wegen irgendeiner Ungewissheit, die der Teufel da versucht, irgendwie in euer Leben zu bringen. Was musste Luther mit sowas kämpfen? Aber die Schrift bleibt die Schrift. Sie ist das Wort Gottes. Wisst ihr, wir irren uns oft. Die Bibel irrt sich nie. Sie ist das Wort Gottes. Gott kann sie nicht irren. Wir sind schwach, aber das Wort Gottes ist stark. Und mit diesem Wort Gottes können wir die Menschen erreichen. Es ist die Wahrheit. Da Irren menschlich ist, mögen wir es für klüger halten, unsere Schriften nicht jedem Menschen zu geben. Und doch würden gerade die, an denen wir vorbeigehen, die Wahrheit am bereitwilligsten annehmen. Wir wissen nicht, wie es sich auswirken kann, wenn wir ein Heft über die gegenwärtige Wahrheit fortgeben. Interessant, oder? Du weißt nicht, welcher Mensch da kommt. Ich habe so seltsame Erfahrungen gemacht, als ich Menschen begegnet bin auf der Straße. Die Menschen, von denen ich gedacht habe, nie und nimmer nehmen die Wahrheit an. Die haben am bereitwilligsten Bücher genommen, sogar die Bibel genommen. Mit Menschen konnte ich beten, von denen ich nie gedacht hätte, die würden mit mir beten. Ich habe die gesehen, sie sind nicht mal religiös, diese Menschen, geschweige denn Christen. Und die haben es am bereitwilligsten aufgenommen. Manchmal ist das so. Wir wissen nicht, wer zu uns kommt. Der Heilige Geist liebt alle Menschen. Und er versucht, sie, selbst da in der Umgebung, er versucht, ihre Herzen zu gewinnen und sie zu öffnen für die Wahrheit. Und dann brauchst du nur jemanden wie dich und mich, der zu den Menschen geht und sagt, das ist die Wahrheit. Wir nähern uns schnell dem Ende. Der Druck und die Verbreitung der Bücher und Zeitschriften, die Wahrheit für unsere Zeit enthalten, ist unsere Aufgabe. Wir haben eine Aufgabe, komm von Gott. Und da ist so viel Wahrheit in unserer Literatur. Aber ich will mal fragen, wie viele von euch haben die Bibel schon mal gelesen? Ganz. Schön, das habe ich mir gedacht. Amen. Wie viele von euch haben von Schatten zum Licht schon gelesen? Ganz. Und Schritte zu Jesus? Schritte zu Jesus? Verzeihung? Auch die meisten, oder? Diese Bücher, die kann man doch gut weitergeben. Und die sollen wir auch den Menschen geben. Wir wissen, was da drin ist. Da steht die Wahrheit. Für jeden Menschen leicht und greifbar. Nun, die Sachen, die sollen wir drucken, die sollen wir verbreiten. Und wenn die gestreut werden zu Tausenden und wir nicht darauf achten, ob wir da jetzt einen Baum mehr fällen oder nicht, sondern wir die wirklich unter die Menschen streuen wie die Blätter im Herbst, dann werden sie auch auf Herzen treffen, die für die Wahrheit offen sind. Was sollen wir auf gar keinen Fall weitergeben? Literatur, die genau das Gegenteil enthält von dem, was die Wahrheit ist. Ja, ich würde sogar so weit gehen, wenn sowas gedruckt wird, das zurückzuschicken zum Verlag, wenn ihr es in eure Gemeinden bekommt. Ich meine, fragen wir uns mal, wenn Ellen White jetzt unter uns sitzen würde, sie würde jetzt hier vorne neben Johannes Kolecki sitzen, sie brauchen Übersetzer, würde jetzt hier vorne sitzen und wir würden ihr diese aus diesen Zeitschriften und Büchern vorlesen, was würde Ellen White dann sagen? Ich zitiere es mal. Was hat Gedankengut, das Satan für seine verführerischen Zwecke benutzt, in unseren Häusern zu suchen? Segen kann das nicht bringen. Werden unsere Einrichtungen nun zur Schule des Bösen, in der Menschen es lernen, nach verbotenen Früchten zu greifen? Sollten ausgerechnet wir Satan Tor und Tür für seine trügerischen Gedanken öffnen? Können unsere verantwortlichen Männer überhaupt noch unterscheiden zwischen Wahrheit und Irrtum? Sehen sie die Gefahr vielleicht gar nicht? Wie sollen die Menschen begreifen können, dass in adventistischen Verlagshäusern solch irreführende Publikationen erscheinen? Denkt doch einmal nüchtern darüber nach, was es bedeutet, wenn Satans Lügen mit Hilfe eurer Druckerpressen unter die Leute gebracht werden. Männer, denen die Wahrheit bekannt ist, sollten sich bei allen Entscheidungen auch eindeutig zur Wahrheit bekennen. Was könnten wir, wenn wir denn Papier sparen wollen, wo sollten wir sparen? Nicht wahr? Wisst ihr, mit solcher Literatur, da sehen wir Zweifel. Wir lesen das selbst und fangen an zu zweifeln. Aber das ist ja irgendwie alles hochtheologisch geschrieben. Das sind ja keine Dummköpfe, die solche Sachen verbreiten. Und das, ich spreche jetzt von der Adventgemeinde, aber das greift alle Gemeinden an. Glaubt nicht, dass unsere Geschwister in der Baptistengemeinde nicht damit zu kämpfen haben. Oder unsere Geschwister bei den Methodisten. Die Lutheraner, überall kommt das in die Gemeinden hinein. Die Leute fragen sich, was machen wir damit? Aber unsere Verlags- und Druckerpressen sollten wir davon frei halten. Der Teufel bereitet gerade ein Werk vor. Er verteilt Lügen überall so gut, wie er kann, denn es muss das Omega kommen. Es müssen viele abfallen, auch in den Gemeinden. Aber allem menschlichen Anschein nach überwältigt der Irrtum die Wahrheit. Die Mehrzahl der Menschen wird in eine Art von Abgötterei mitgerissen werden. Sie werden etwas als verehrungswürdig erheben, das Christus nicht erhoben hat, und versuchen, Gottes großen Maßstab der Gerechtigkeit niederzureißen. Es sieht so aus, als wenn der Irrtum über die Wahrheit triumphiert hier auf der Erde. Wer sich von der Wahrheit abwendet, wird gewollt oder ungewollt zum Sprachrohr des Teufels. Mit solchen Werkzeugen Satans, die gegen die Heiligen Gottes vorgehen, haben wir uns auseinanderzusetzen. So was gibt es überall in der Welt. Wölfe im Schafspelz, sogar in der eigenen Gemeinde, auch wenn die Gemeinden das nicht hören wollen. Aber so wurde damals die allererste Gemeinde angegriffen, indem Wölfe schafverkleidet in die Gemeinde kamen. Lest man den Jakobusbrief oder Judas, was Judas darüber schreibt. Für jeden von uns stehen ewige Interessen auf dem Spiel. Wenn ihr euch nicht klar macht, dass ihr Widerstand leisten müsst, werden eure Füße unter euch wegrutschen. Dann wird irgendjemand unsere Gemeinde mit einer Botschaft kommen und ihr werdet Wahrheit nicht vom Irrtum unterscheiden können und quasi Dunkelheit als Licht annehmen. Wenn wir nicht deutlich sagen, das ist Irrtum, das hat nichts mit der Wahrheit zu tun, das ist Lüge, dann mischt sich das so wie Sauerteig in die Gemeinde und hier und da geht die Frucht auf. Und die Gemeinden werden durchsäuert, wenn wir nicht die Wahrheit predigen, sondern anfangen, Kompromisse zu machen. Und denkt daran, die Grundlehren in der Bibel, die sind sehr eindeutig. An denen brauchen wir nicht zu feilen und zu sägen. Paulus sagte damals, ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Es sind dämonische Lehren. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Paulus wusste das. Auch Paulus, er hat gesehen, was da in Zukunft kommt. Er sagt, am Ende der Zeiten, da werden solche Leute Lügen in die Gemeinden verstreuen. Es sind Lehren und Botschaften von bösen Geistern, von Dämonen. Der Teufel, der ist doch nicht dumm. Er sagt doch nicht, hier ist eine falsche Lehre, bitte nehmt die an, ich möchte euch das Leben nehmen. Er sagt, ich habe hier was verpackt und das widerspricht nur so ganz leicht dem Wort Gottes. Ist eigentlich nur anders ausgelegt. Eigentlich ist es das Wort Gottes, nur neu interpretiert. Aber es widerspricht den Grundsätzen der Lehre. Wisst ihr, damals, nach der Auferstehung Jesu, da wurden Menschen bezahlt, um die Lügen zu verbreiten und ihnen wurde Schutz gewährt. Man kann dich nicht angreifen, wir kümmern uns schon drum. So war das zur Zeit Jesu. Glaubt ihr, dass der Teufel auch heute Menschen für sich arbeiten lässt? Dass Menschen vielleicht in irgendwelchen Gruppen sind, in irgendwelchen Geheimorganisationen, wo sie bestimmte Macht empfangen, bestimmte vielleicht Gelder empfangen, Ruhm und dafür im Untergrund arbeiten? Nicht im Licht, sondern im Schatten, im Okkulten, um gegen die Gemeinde Gottes vorzugehen? Natürlich. Der Teufel, der taucht nicht auf und sagt, ich bin der Teufel. Der Teufel verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Und deswegen müssen wir die Sachen prüfen am Worte Gottes. Denn das ist die Wahrheit, das ist immer unser Maßstab. Und egal, was da kommt. Und heute ist so eine Zeit, am Ende, Ellen White hatte gesagt, umso weiter das zum Ende hingeht, umso mehr wird dieser Kampf zwischen Lüge und Wahrheit zunehmen. Nun, wir sind kurz vorm Ende. Da ist nicht mehr viel, bis Jesus wiederkommt. Und was sehen wir heute? Nicht nur hier in der Gemeinde mal und da mal irgendwo in irgendeinem Staat, in irgendeinem fernen Land. Lügen über Lügen. Denkt an die letzten großen Krisen. Covid-19. Was war das? Wurden da Lügen verbreitet? Eine ganze Menge, oder? Erst haben sie gesagt, die Impfung schützt. Dann sagten sie, die Impfung schützt so ein bisschen. Dann zumindest vom schweren Verlauf hat man gemerkt, es geht doch nicht. Dann heißt es, die Impfung hat keine Nebenwirkung und. Da kam so viel. Und es wurde immer verbreitet. Wurde das mal aufgedeckt? Nein. Das geht heute in die Welt. Die Leute, die fragen sich nicht mehr. Die ganze Klimadebatte, was hat es damit auf sich? Nun, Kohlendioxid verändert unsere Atmosphäre und macht ganz viele böse Dinge hier auf Erden. Was sagt die Bibel? Der Geist Gottes zieht sich von der Welt zurück und lauter Naturkatastrophen werden die Folge sein. Der Teufel muss ja irgendwie erklären, wenn Christus sagt, kurz vor seiner Wiederkunft wird es Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen und so geben, der muss ja irgendeine Erklärung haben für das. Also sagt, das seid ihr durch euren Kohlendioxidausstoß. Hier wird auch kein wissenschaftlicher Diskurs mehr zugelassen. Wer den Klimawandel leugnet, soll strafrechtlich verfolgt werden, erheben sich die ersten Stimmen. Kriege brechen immer mehr auf der Welt aus. Was stirbt im Krieg eigentlich zuerst? Die Wahrheit. Der Teufel hat den ersten Krieg im Himmel initiiert. Er wollte die Wahrheit vernichten. Dann die große Ökumene. Zusammenschluss der Kirchen. Man tut es für den Frieden und für die Freiheit. Und was gibt man dabei auf? Die Wahrheit. Da werden Kirchen hineingezogen. Die Adventisten, die Baptisten, die Methodisten, die evangelische Kirche. Und da werden lauter Kirchen hineingezogen. Aber sie müssen dann ihre Grundpfeiler aufgeben. Um da mitzumachen, musst du deine Identität verleugnen. Schöpfung, Taufe, Abendmahl, selbst die Musik muss geändert werden. Alles wird irgendwie so auf einen Nenner gehofft. Wir machen dann so gemeinsame ökumenische Gottesdienste, aber keiner darf mehr. Ich meine, die Baptisten dürften nicht mehr zu ihrer Erwachsenentaufe stehen. Zum Großen. Die könnten das gar nicht predigen. Wie sollen die auf einem ökumenischen Konzil das predigen? Wie sollen die vor den Massen sagen, die Erwachsenen werden getauft? Die alle sagen, nein, Moment, das kannst du aber so nicht betonen. Wir wollen Frieden und Liebe. Die Wahrheiten müssen versteckt sein. In dieser Ökumene werden die Wahrheiten nicht einfach unterminiert. Die werden beschossen und zerstört, öffentlich. Dann Gender, heute in aller Welt. Gender, wird in Gender gelogen in dieser Debatte? Wo ist denn da noch Wahrheit? Es gibt so und so viele Geschlechter, ganz ehrlich. Wenn einer von euch ein Y-Chromosom hat, ist er ein Mann. Aber was wird heute gemacht? Lüge über Lüge wird verbreitet und es muss doch irgendwie noch irgendwas dazwischen geben. Um alles zu verwirren, um selbst die härtesten und klarsten und deutlichsten Wahrheiten irgendwie weichzuspülen. Es muss verschiedene Möglichkeiten geben, es darf nicht eine feste Wahrheit geben. Eine feste Wahrheit, das wäre ja schlimm. Das würde ja den Teufel überführen in jedem seinem Versuch, die Menschheit zu vernichten. Es darf keine Wahrheit geben. Und wir hatten heute Morgen schon ein bisschen darüber gehört. Eugen hatte gesprochen über dieses Selbstbestimmungsgesetz, das auch in Deutschland hervorkommt, hier vom Bundesministerium für Justiz. Es ist also die Idee, man kann jetzt sein Geschlecht sich selber aussuchen in Deutschland. Und dann die Sache, du kannst das einmal im Jahr dann ändern. Dieses Selbstbestimmungsgesetz, das ist ja für uns irgendwie, wirkt schon ein bisschen seltsam auf uns. Wie kann ich mein Geschlecht plötzlich ändern? Wie kann ich heute ein Mann sein und morgen sagen, ich bin eine Frau? Aber das, wir würden ja sagen, naja gut, das greift uns jetzt nicht an, das unterminiert vielleicht die Lehren, aber nicht innerhalb unserer Gemeinde. Denn wir sagen, was Wahrheit ist und wir sagen, was Lüge ist. Nun, dieses Selbstbestimmungsgesetz geht weiter. Er spricht hier von einem Offenbarungsverbot. Das meint, wenn ich zu dir komme und ich sage, ich bin eine Frau, und du guckst mich an und sagst, nee, du bist ein Mann, dann kann ich sagen, du hast dich gerade strafbar gemacht. Du hast die Wahrheit gesagt. Und ich will nicht, dass du das offenbarst. Du darfst die Lüge nicht beim Namen nennen. Sonst wirst du strafrechtlich verfolgt. Beeindruckend, oder? Hausrecht, Zugang zu geschützten Räumlichkeiten. Wie lange haben wir dafür gekämpft, dass unsere Frauen geschützte Räumlichkeiten bekommen? Umkleiden, Toiletten. Heute kann ich sagen, Herrentoilette ist mir zu voll. Fühle mich gerade als Frau. Das ist meistens andersrum, oder? Aber das ist die gegenwärtige Wahrheit, die uns vermittelt wird. Das ist heute die Wahrheit. Aber ist das wirklich die Wahrheit? Ist das nicht die gegenwärtige Lüge? Wisst ihr, das ist super gefährlich für uns. Wenn diese Gesetze auf dem Vormarsch sind, das fängt da an. Und wir gucken da drauf und denken, im ersten Moment ist es wahrscheinlich belustigend für uns, im zweiten Moment denken wir, Moment mal, da gibt es wirklich Gesetze, die uns die Wahrheit verbieten wollen? Was machen wir denn dann? Ich hoffe, dass was Hiob tut. Ja, solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch Gottes in meiner Nase, sollen meine Lippen nichts Verkehrtes reden und meine Zunge keine Lüge aussprechen. Er war ein Mann Gottes. Wie konnte er die Lüge aussprechen? Er gehörte doch zur Wahrheit. Er hat die Wahrheit zu seinem Lebensgrundsatz gemacht. Wisst ihr, oft werden solche, die um ihres Glaubens willen Schmach und Verfolgung leiden, versucht zu denken, dass sie von Gott verlassen seien. In den Augen der Menschen werden sie gering geachtet. Allem Anschein nach triumphieren ihre Feinde über sie. Dennoch sollten sie nicht gegen ihr Gewissen handeln. Er, der für sie gelitten, der ihren Kummer und ihre Trübsal getragen hat, hat sie nicht verlassen. Jesus hat auch dich nicht verlassen und er wird dich auch nicht verlassen. Denn Jesus hat versprochen, siehe, ich bin bei euch bis an der Welt Ende. Kann ich Jesus lügen? Ist undenkbar. Wenn das da steht, von Jesus selbst gesagt, dann kann das nicht falsch sein. Jesus wird auch dich nicht verlassen. So wenig wie er Hiob verlassen hat, als er unter so viel Druck kam, als seine Freunde sich von ihm abgewandt haben und sogar seine Frau ihn aufgeben wollte. Sag dich von Gott los und stirb endlich. Hiob stand zur Wahrheit. Und was ihn das gekostet hat, wie der Teufel ihn gehasst hat. Aber er hat nicht aufgegeben. Am Ende wurde er überreich belohnt. Wie ist in unserem Leben? Wenn wir zur Wahrheit stehen, der Teufel gegen uns kämpft, werden wir am Ende einen überreichen Lohn empfangen? Absolut, oder? Gott ruft uns heute auf, für die Wahrheit zu kämpfen. Er hat uns kein leichtes Leben versprochen. Ganz im Gegenteil. Aber er hat uns ewiges Leben versprochen. Und eines Tages in ewiger Freude, wenn er wiederkommt. Wir müssen eine Entscheidung in unserem Leben treffen. Zur Wahrheit oder zur Lüge. Und es gibt nicht unendlich viele Möglichkeiten, diese Entscheidung zu treffen. Josua, großer Kriegsherr damals, Er sagt, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und wenn es uns alles kostet, und wenn die Völker uns hassen und wenn die Menschen auf uns zeigen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ist es nicht bei uns auch so? Können wir das als Adventisten nicht bejahen? Wir aber und unsere Gemeinde, wir wollen dem Herrn dienen. Und wenn die ganze Welt in die andere Richtung läuft? Man kann nicht zwei Herren dienen. Man würde humpeln. Man würde dem einen treu sein und den anderen verleugnen. Wisst ihr, wir haben eine Elia-Botschaft der Menschheit zu verkünden. Als Elia damals vor dem Volk stand, sagte er, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist Gott der Herr, so folgt ihm. Ist es Baal, folgt ihm nach. Was hat das Volk gesagt? Nichts. Es antwortete kein Wort. Wie traurig. Das ist also so eine deutliche Ansage. Aber wie oft hören wir so eine deutliche Ansage in unserem Leben? Christus als Wahrheit kommt in unser Leben, stellt sich vor und spricht in unser Herz und sagt, bitte, mein Kind, folge mir nach. Ich habe mein Leben gegeben, damit du gerettet bist. Ich liebe dich. Mehr als mein Leben. Bitte gib jetzt nicht auf. Lass dich nicht verführen. Und wir hören das. Vielleicht sage ich jetzt lieber nichts. Sonst müsste ich ja mein Leben ändern. Wenn es Gott wirklich gibt, der Gott, der mich von ganzem Herzen liebt, mehr als sich selbst, ihm nachzufolgen. Was werden meine Freunde denken? Was denken meine Verwandten? Was wird sich in meinem Leben ändern? Wisst ihr, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Viele Menschen verlieren ihr Leben, weil sie einer Lüge vertraut haben. Andere Menschen aber verlieren ihr Leben, weil sie die Wahrheit zwar kannten, sich aber nicht getraut haben, dafür einzustehen. Sie wussten, das ist der Weg der Wahrheit. Und sie standen davor, sie hätten ihn gehen können. Sie stehen vor dem schmalen Weg, der in die Ewigkeit führt. Ich weiß das, aber es ist so unbequem. Ich weiß nicht, was da kommt. Ich sehe ja die Zukunft nicht. Kann ich das wirklich? Kann ich diesen Schritt machen? Und Christus steht und sagt, mein Kind, ich bin doch da. Ich bin diesen Weg vorgegangen. Glaubst du, ich werde dich diesen Weg alleine gehen lassen? Ich bin bei dir, bei jedem einzelnen Schritt. Ich gehe Hand in Hand mit dir diesen Weg. Christus wird dich doch nicht aufgeben. Und wir zweifeln manchmal. Sollte ich das wirklich tun? Sollte ich wirklich so radikal sein und Christus folgen? Soll ich wirklich die Wahrheit zu meinem Lebensgrundsatz machen und mich auf das Fundament von Jesus stellen? Ist es nicht viel leichter, so ein bisschen in der Lüge zu leben? Obwohl ich weiß, mein eigenes Gewissen, der Heilige Geist verurteilt das. Ich merke das im Herzen und ich weiß, wo ich hin muss. Und ich bin so ein bisschen gewohnt, mich so in so falsche Sicherheit zu begeben. So der Teufel, der streut da so ein bisschen rein und eine Entscheidung zu treffen, vielleicht jetzt, vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht warte ich noch ein bisschen damit, der Wahrheit zu folgen, die Wahrheit wirklich in meinem Leben anzunehmen, bis das Leben plötzlich vorbei ist. Und plötzlich hat der Menschenmörder den Sieg. Nur weil ich gewartet habe, weil er mir immer Angst gemacht hat. Der Teufel konnte ja nicht in mein Leben so massiv eingreifen, weil Gott das nicht zulässt. Aber er konnte mir immer Angst machen. Wenn du Christus nachfolgst, dann wird es ganz komisch mit deinem Leben. Nein, 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 nein. Was sollen die Menschen denken? Und Christus hat Segen über Segen für dich und will dich zu einem Menschenfischer machen. Er möchte mit dir eine Riesengeschichte schreiben. Und der Teufel versucht immer zu sagen, nein, 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 mach das nicht. Geh nicht hinter. Nimm nicht zu viel Wahrheit an. Was werden die Leute über dich denken? Du bist ein Extremist. Du bist ein Fundamentalist. Ihr Lieben, ich bin ein Fundamentalist. Wenn das Fundament meines Lebens das Wort Gottes ist, dann bin ich gerne ein Fundamentalist. Wisst ihr, Christus hat uns versprochen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Müttern und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Niemand ist da, der nicht alles wieder bekommt. Schon hier in dieser Weltzeit. Ich meine, wenn ich mich umgucke, wie viele Geschwister habe ich gewonnen, weil ich der Wahrheit gefolgt bin? Das sind meine Brüder und Schwestern hier. Und in der Ewigkeit werde ich sie alle wiedersehen und das ewige Leben haben. Ich möchte eines Tages mit Paulus sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben, die die Wahrheit gesehen haben, gesagt haben, ich folge dir, koste es, was es wolle. Willst du nicht auch an deinem Lebensende sagen können, ich habe den Kampf gekämpft, ich stand auf meinem Posten, solange wie der Krieg um mich tobte, ich habe meinen Posten nicht verlassen, den Gott mir zugewiesen hat. Ich habe gekämpft, wo ich gebraucht wurde. Ich wurde geschlagen, ich wurde verspottet, ich habe viel Leid durchgemacht, aber ich habe meinen Posten nicht verlassen, bis der große Kriegsherr kam und den Sieg errungen hat. Und das an deinem Lebensende sagen kannst, dann hast du wirklich alles gewonnen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wenn du zur Wahrheit gehörst, wirst du dein Leben nicht verlieren. Du wirst ewiges Leben haben. Ewiger Lohn wartet auf dich. Aber wie wirst du dich entscheiden? Nun, ich kann es nicht sagen. Ich kann keine Entscheidung für dich treffen. Ich weiß nicht, welchen Weg du wählen willst. Und wenn die Anfechtung stärker wird in der Welt, was du sagen wirst. Aber ich weiß, wie Gott sich entscheidet und wie er sich entschieden hat, dir gegenüber. Als Christus auf dein Leben guckte und wenn er heute auf dein Leben schaut, dann sagt er, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben und als du noch so weit weg warst von mir. Du bist in die Irre gegangen. Du hast vielleicht viele böse Sachen in deinem Leben gemacht, aber ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Wie könnte er dich aufgeben, der es auch sein Leben für dich gegeben hat? Er sieht doch die Kämpfe, in denen du jeden Tag verwickelt wirst. Aber seine Gnade ist immer noch da. Seine Liebe ist immer noch da. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Niemals, und wenn die Welt untergeht, der Friede, den ich mit dir geschlossen habe, der wird nicht wanken. Und viele Menschen werden kommen und eines Tages im Reich der Himmel wohnen. Sei du auch dabei. Und wenn du denkst, wird Christus mich annehmen? Dann lies mal das Buch, das er für dich geschrieben hat. Da steht er vor seinen Jüngern und sagt, wisst ihr, da war ein Sohn, der ist von seinem Vater weggelaufen. Er hat sich das Erbe auszahlen lassen und dann hat er zwischen den Schweinen gelebt. Er hat alles verprasst, was er hatte, bis er nichts mehr hatte, fütterte die Schweine und begehrte die Schoten zu fressen, die die Schweine hatten. Und dann dachte er über sein Leben nach und dachte, wenn ich doch nur zu meinem Vater zurückgehen könnte. Vielleicht geht es dir so. Vielleicht sitzt du im tiefsten Dreck deines Lebens und sagst, wird mein Vater mich denn annehmen? Nun, Christus hat diese Geschichte erzählt aus einem guten Grund, damit wir sie heute in 2023 immer noch hören können. Der Junge traf die Entscheidung, ich gehe zurück. Er sagt, bitte mach mich zu deinem Knecht. Ich bin nicht wert, ein Sohn zu heißen. Und der Sohn geht zurück. Und die Bibel sagt, und als der Vater ihn noch von Weitem sah, da rannte er ihm entgegen und umarmte ihn. Stellt euch vor, dieser Sohn, der sah aus wie ein Schwein, der roch wie ein Schwein. Und der Vater umarmt ihn. Und dann sagt er, bringt neue Kleider, nimmt den Schmutz von ihm. Es ist mein Sohn. Und sie ziehen ihm neue Kleider an. Das Gewand der Gerechtigkeit. Und dann sagt er, steckt ihm den Ring an den Finger. Er ist mein Sohn. Und dann sagt er, du bekommst Schuhe an die Füße, du kannst auf der schmutzigen Welt in Zukunft wandeln, ohne deine Füße zu beschmutzen. Er gibt ihm auch noch Vollmacht. Und das will er mit deinem Leben auch machen. Und Gott verheißt, siehe, ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und sammle sie von den Enden der Erde. Unter ihnen sind Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende miteinander. Eine große Gemeinde kehrt hierher zurück. Weinend kommen sie und unter Flehen führe ich sie. Ich will sie zu Wasserbächen führen, auf einem ebenen Weg, auf dem sie nicht straucheln werden. Eine große Gemeinde. Eines Tages werden wir gemeinsam mit Paulus und Petrus und König David mit Adam ins Himmelreich eingehen. Eine große Gemeinde aus aller Welt. Dort fließen ewig Wasserströme, hell wie Kristall. Die Bäume an den Ufern werfen ihre Schatten auf den Weg, der für die Erlösten des Herrn bereitet ist. Weit ausgedehnte Ebenen steigen zu anmutigen Hügeln hinan und die Berge Gottes erheben ihre majestätischen Gipfel. Gottes Volk, bisher nur Pilger und Fremdlinge, wird auf diesen friedlichen Ebenen, an diesem lebendigen Strom, eine neue Heimat finden. Wisst ihr, wer hier auf Erden gelernt hat, sich auf Gottes Weisheit und Führung zu verlassen, seinen Trost und seine Hoffnung in Not und Tod auf ihn zu stellen, dem werden sich die goldenen Tore der Stadt Gottes auftun. Engelsang wird ihm entgegentönen und er wird die Frucht vom Baum des Lebens pflücken. Lass mich eine Frage stellen. Welche Entscheidung wirst du treffen? Wenn der Geist Gottes heute in dein Herz spricht, wozu wirst du dich entscheiden? Denn du bist gerufen, wie Millionen und Milliarden Menschen vor dir in allen Zeitaltern. Gott ruft dich als sein Kind. Mein Kind, komm nach Hause. Ich liebe dich. Der Teufel will dich umbringen. Er will dich in Lügen verwickeln. Er will dir Angst machen. Aber hab keine Angst. Sei stark und mutig. Ich bin mit dir überall, wo du hingehst. Aber welche Entscheidung wirst du treffen? Wirst du dich für den entscheiden, der sein Leben für dich gegeben hat? Wirst du dein Leben für ihn geben, damit er sich in deinem Leben verherrlicht und du zu einem Licht in der Welt wirst und viele Menschen durch dein Zeugnis gewonnen werden? Dafür bist du berufen, ob du es glaubst oder nicht. Gott will das aus dir machen, ein Licht in der Welt. Du bist sein geliebtes Kind. Lass dir vom Teufel nichts anderes einreden. Ich möchte dich fragen, willst du dein Leben Christus geben? Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, möchte ich bitten, dass du aufstehst. Willst du dein Leben für Christus geben? Lass mich noch eine Frage stellen. Darf ich die Leute nach vorne bitten, die heute einen Entschluss für Christus getroffen haben? Würdet ihr hier zu mir nach vorne kommen, euch hier hinstellen, wenn ihr heute gesagt habt, ich habe euch vorhin schon gesehen, ihr wart schon bei Olaf dabei, würdet ihr zu mir nach vorne kommen, euch hier hinstellen? Alle, die heute einen Entschluss getroffen haben und gesagt haben, ich möchte, koste es, was es wolle, die Wahrheit annehmen, dann stell dich bitte hier zu meiner Seite einfach vor die Uhr. Und ich möchte dich bitten, vielleicht triffst du jetzt erst eine Entscheidung. Vielleicht sagst du jetzt, ja, bei mir ist auch an der Zeit. In meinem Leben ist es 5:05. Ich habe die Wahrheit gehört. Und ich weiß, dass Christus mich ruft. Er hat in meinem Herzen gesprochen. Ich kenne die Wahrheit. Ich möchte dich bitten, wenn du dieser Wahrheit folgen willst, wenn du sagst, ich möchte mit Christus in die Ewigkeit gehen, dann komm du auch jetzt nach vorne. Vielleicht ist es für dich jetzt dran. Warte nicht darauf, was dein Ehepartner sagt. Warte nicht darauf, was deine Eltern sagen, deine Kinder sagen, was dein Nachbar sagt oder dein Pastor. Es muss deine Stimme sein, im Herzen. Darum, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Wie viele Menschen haben die Stimme Gottes gehört, haben es aber verstockt aus Furcht und aus Angst, weil sie sagten, ich weiß nicht genau, ob Gott mit mir den Weg gehen wird. Wird er mich wirklich zum Segen machen? Werde ich wirklich Menschen erreichen? Gott hat sich doch schon für dich entschieden. Was hätte er mehr tun können, als für dich in den Tod zu gehen? Und Christus lebt in Ewigkeit. Er ist da und er wacht über dein Leben. Denk nicht darüber nach, wie dein Leben sein wird. Was werden meine Verwandten sagen? Du weißt es nicht. Was werden meine Arbeitskollegen sagen? Du weißt es nicht. Christus wird dich zu einem Licht machen, das hat er versprochen. Und er wird mit dir einen geraden Weg gehen bis ins Himmelreich. Und ich möchte dich bitten, wenn du eine Entscheidung treffen willst, komm hier nach vorne. Mach diesen Bund mit Christus fest. Wir werden heute niemanden taufen. Aber wenn du diesen Bund festmachen willst, dann gib ein Zeugnis vor den Menschen. Und sag, hier stehe ich, denn ich kann nicht anders. Der Heilige Geist ruft mich. Ich habe mich für die Wahrheit entschieden und ich entsage der Lüge. Ich werde Christus folgen. Ist es dein Wunsch? Kommt nach vorne, wenn es euer Wunsch ist. Stellt euch dazu. Wir wollen ein besonderes Gebet sprechen. Ihr alle dürft jetzt wieder Platz nehmen. Dann macht diesen Bund, solange die Gnadentür offen ist. Wisst ihr, wenn die Stimme des Geistes in eurem Herzen spricht und ihr sie vernehmt und ihr sagt, nicht jetzt, dann kann ich euch versprechen, beim nächsten Mal ist die Stimme Gottes leiser im Herzen und noch leiser und noch leiser. Und irgendwann ist es weg. Herodes ist diesen Weg gegangen, er hat die Stimme gehört. Christus hätte ihn angenommen. Pilatus, er hätte ihn angenommen. Aber die Stimme wurde immer leiser. Er hat es in seinem Leben abgelehnt. Mach du den Fehler nicht. Gib dein Leben Christus, der einzige Weg zum Vater. Ihr Lieben, ich freue mich, euch hier vorne zu sehen. Ihr habt eine Entscheidung getroffen, die ihr in Ewigkeit nicht bereuen werdet. Wisst ihr, dass die Bibel sagt, es wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut? Und Ellen White schreibt, in dem Moment, wo ihr eure Entscheidung getroffen habt, ich gebe mein Leben Christus, dass ganze Welten im Himmel in Jubel ausbrechen? Könnt ihr euch das jetzt vorstellen? Das sind ganze Welten im Universum, die jetzt jubeln, weil sie euch sehen. Die kennen euch und die lieben euch. Und die wissen, das sind Kinder Gottes. Die gehören zu uns. Wir werden die Ewigkeit mit ihnen verbringen. Ich freue mich so sehr, dass ihr hier seid. Ich möchte euch bitten, wir erheben uns, wir knien nieder und wir beten zusammen. Ja? Unser lieber himmlischer Vater, wir möchten dir von Herzen dafür danken, dass wir deine Kinder sein dürfen. Herr, du kennst unser Leben. Herr, wir waren in der Lüge. Und wir haben viele böse Dinge gemacht. Der Teufel hatte leichtes Spiel mit uns. Aber dann, Herr, haben wir deine Wahrheit gehört. Du bist in unser Herz gekommen aus lauter Liebe. Und Herr, wir möchten heute bekennen und bezeugen, wir wollen deine Kinder sein. Wir möchten dich bitten, dass du von heute an unserem Herzen wohnst. Dass du die Entscheidung, die wir heute getroffen haben, versiegelst in Ewigkeit. Dass keiner von uns verloren geht, sondern wir eines Tages alle gemeinsam in deinem himmlischen Reich sein werden. Lieber Vater, du siehst auch alle, die wir jetzt vor dir knien und auch die, die vor dir stehen. Herr, du siehst, wie es in unseren Herzen ist. Und manche mögen noch mit der Entscheidung kämpfen. Vielleicht sind sie hin und her gerissen. Und ich bitte dich, Herr, sei ihnen gnädig. Bitte sei mit deinem Heiligen Geist in ihren Herzen. Es gibt nur einen Weg der Rettung, Herr. Ich möchte dich bitten, geh ihnen nach. Und ich möchte dich auch für uns alle bitten. Geh du uns nach, Herr. Hilf uns in unserem Leben, dass wir nicht fallen. Sollte einer fallen von uns, Herr, so bitten wir dich. Hilf uns wieder auf. Lass uns nicht wanken in deiner Nachfolge. Dass wir alle eines Tages, die wir jetzt hier zusammen sind, gemeinsam in dein herrliches Reich einziehen werden. Lieber Vater, danke, dass du so eine wunderbare Zukunft für uns hast. Und danke für dein Versprechen, dass du uns nicht allein lässt bis an der Weltende. Deinen Namen wollen wir loben und preisen bis in Ewigkeit. Amen.